Ich war in diesen Tagen mit Jasmin unterwegs und weil wir gerade mal einen Moment hatten, sagte ich, Jasmin, komm, lass mal brainstormen zur Predigt für Sonntag. Also einfach mal Gedanken teilen, mal gucken, was dir so dazu einfällt. Denn an dem Nachmittag des Tages wollte ich mit der Predigt beginnen. Jasmin sagt, okay, was ist denn das Thema? Ich sage, Work-Life-Church-Balance. Also eine Balance der Lebensbereiche Arbeit, Leben und Gemeinde. Jasmin antwortet, oh, willst du wirklich über ein Thema predigen, das du selbst nicht wirklich schaffst? Ja, so hatte ich mir das Brainstorm eigentlich nicht vorgestellt, hatte aber zumindest schon mal meinen Predigteinstieg und es stimmt. Hier vorne steht nicht der Fachmann dazu, also tut mir leid, ein Lernender. Aber vielleicht können wir zusammen etwas entdecken, das uns allen ein bisschen weiterhilft. Ich lade euch also ein, dass wir uns zusammen auf den Weg machen. Hier ist die Herausforderung. Oh, da war die Herausforderung. Da ist sie wieder. Hier ist die Herausforderung. Es gibt richtig viele Bereiche in unserem Leben, die alle Zeit und Kraft von uns fordern. Die sind alle wichtig. Gar keine Frage, aber sie ziehen alle Zeit und Kraft, sodass wir leicht aus dem Gleichgewicht kommen können. Du kannst schauen, was da alles steht, Familie, Karriere, also Arbeitsplatz, Hobbys, Gemeinde und so weiter. Ganz schön viel. Wie bitte soll ich das alles unter einen Hut kriegen und eine Balance herstellen? Und bei unserem Predigtthema heute Abend sind es ja da nicht mal nur zwei Bereiche, Arbeit und Leben, die ich miteinander ausbalancieren müsste. Nee, es sind ja drei. Gemeinde kommt ja jetzt auch noch dazu. Und da passt das Bild mit dem Bleistift gar nicht mehr so sehr, weil wir haben ja jetzt drei Seiten. Vielleicht passt das hier. Drei Bereiche, die wie hungrige Vögel alle ihren Schnabel aufsperren und gefüttert werden wollen. Naja, und ich strample mich eben ab, um jedem dieser Bereiche irgendwie gerecht zu werden. Der Arbeit und dem Leben mit allem, was dazugehört und eben auch der Gemeinde. Aber satt ist eigentlich nie jemand von diesen drei Bereichen. Es gäbe immer noch mehr zu tun, immer noch mehr, was man machen könnte. Oder wie empfindest du das? Ja, gar nicht so einfach. Das ist also die Herausforderung, der wir uns heute Abend gegenüberstellen. Die Frage ist, was sagt Gott eigentlich dazu? Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam jeden dieser drei Bereiche einmal biblisch gesehen unter die Lupe nehmen, um sie abschließend dann oder anschließend miteinander ins Verhältnis zu setzen und zu überlegen, was bedeutet hier Balance und was möchte Gott vielleicht mir dazu sagen. Ich habe allerlei Bibelstellen mitgebracht und weil das so viel geworden sind, habe ich gedacht, die schicke ich euch nochmal. Wenn ich den Newsletter schicke, den Gemeinde-Infobrief in der nächsten Woche, kriegt ihr sozusagen ein kleines Handout von der Predigt als Anhang, wo alle Bibelstellen nochmal vorkommen. Ich lade euch also an zu einer Entdeckungsreise. Fangen wir an mit dem ersten Bereich Work, Arbeit. Ich habe es mal genannt, Arbeit als Teil der Schöpfung. Wenn wir jetzt traditionell von der Work-Life-Balance sprechen, also der Balance zwischen Arbeit und Leben, dann hat es den Anschein, als wären Arbeit auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite völlig unterschiedliche Dinge. So als ob in der Arbeit, ob sie nun im Haushalt oder auf der Arbeitsstelle stattfindet, so als ob auf der Arbeit oder während der Arbeit überhaupt gar kein Leben möglich wäre. Und bei dieser Sicht ist Arbeit dann einfach nur der absolut unangenehme, aber eben leider notwendige Teil zum Geld verdienen, damit ich auf der anderen Seite leben kann, nämlich essen und trinken, wohnen, in Urlaub fahren, mit Freunden grillen, Hobbys haben. Das ist dann das Leben und das andere eben nicht. Arbeit ist es nicht. Leben fängt bei dieser Sicht dann nämlich erst nach Dienstschluss an. Und muss vor allem ins freie Wochenende gestopft werden. Stimmt das? Was sagt nun die Bibel dazu? Nun, wenn wir vorne anfangen, werden wir schon auf den allerersten Seiten fündig. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Bebauen und bewahren, das ist Arbeit, klarer Fall. Und das Ganze hier noch vor dem Sündenfall. Arbeit gehörte zum Paradies. Interessant. Arbeit gehört zu der Schöpfungswelt, die Gott anschaut und zu der er sagt, sehr gut. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Der Mensch ist auf Arbeit hin angelegt, er ist dafür geschaffen, aktiv zu werden, zu gestalten, etwas zu kreieren. Und im Umkehrschluss gilt dann nämlich, nicht arbeiten zu können, durch Arbeitslosigkeit zum Beispiel, oder wie bei unseren iranischen Freunden, durch die zähen Prozesse der Anerkennung von Zeugnissen oder dass sie Monate, Jahre warten müssen, bis Arbeitserlaubnisse in den Briefkasten flattern. Nicht arbeiten zu können, wenn man will, das ist für den Menschen zermürbend. In einem Artikel las ich von der Heinrich-Böll-Stiftung zu diesem Thema, ich zitiere, die Forschungsergebnisse zu den Folgen von Arbeitslosigkeit sind eindeutig. Langanhaltende Arbeitslosigkeit führt zu Depressionen, zu psychosomatischen Beschwerden, zu Störungen des Wohlbefindens. Sie hat also insgesamt negativen Einfluss auf die Psyche. Kein Wunder. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, wird nämlich schon deutlich, wir als Menschen sind auf Arbeit hin angelegt. Sie gehört zu unserem Menschsein dazu und ist nicht von unserem Glauben auszuklammern, sondern Teil davon. Arbeit ist gut, aber Arbeit ist auch anstrengend. Die Arbeit ist in sich gut und sie bleibt es auch nach dem Sündenfall. Was durch den Sündenfall dazugekommen ist, ist nicht, dass auf einmal Arbeit zum Leben dazugehört, sondern ist die Tatsache, dass Arbeit seitdem mit Dornen, Disteln und Schweiß verbunden ist. Und das erlebst du nicht nur auf dem Acker, sondern auch in der Maschinenhalle oder am Schreibtisch. Nämlich, dass Dinge dazwischen kommen, dass Dinge nicht so gelingen wie gewünscht oder sogar völlig daneben gehen. Dorn, Disteln und Schweiß, das gilt auch heute, trotz aller technischen Erfindungen, die uns das Leben doch leichter machen sollten. Gefühlt wird es aber immer anstrengender, weil mit den steigenden Möglichkeiten eben auch steigende Erwartungen verbunden sind. Das Arbeitsleben heute ist sozusagen sehr hungrig, um auf das Bild der Vögel zurückzukommen. Es kriegt den Hals nicht voll. Überstunden machen, unregelmäßige Arbeitszeiten, je nachdem lange Anfahrtszeiten zur Arbeit und die Tatsache, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend zusammenfließen. Man ist eben nie so ganz weg von der Arbeit. Man kann auch zu Hause nie so ganz da sein. Denn man kann ja von zu Hause mittlerweile sehr gut E-Mails der Arbeit beantworten. Und was eben möglich ist, wird mittlerweile dann auch manchmal erwartet. Selbst zu Hause oder im Urlaub am Meer wird man erreicht und ist vielleicht unterbewusst in ständiger Bereitschaft. Der Druck am Markt drückt damit auch die Arbeitnehmer. Von den Arbeitgebern ganz zu schweigen. Wie gehen wir jetzt biblisch damit um? Ich meine, wir können uns daran erinnern, dass wir in der Tat dafür geschaffen sind, mit Einsatz zu arbeiten. Die Bibelstellen könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr möchtet, in dem Handout. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch festhalten, wir sind nicht dafür geschaffen, unaufhörlich zu arbeiten. 5. Mose 5, da lesen wir in den 10 Geboten, ab Vers 12, halte den Sabbat, halt ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Er soll heilig sein. Heilig bedeutet abgesondert. Anders als all die anderen Tage soll diese eine Zeitspanne in der Woche sein. Es ist wichtig, dass wir eine Zeitspanne in der Woche haben, ob die jetzt dann am Sonntag stattfindet oder beim Schichtdienst irgendwann anders in der Woche, aber eine Arbeit, wo wir zur Ruhe finden, wo wir durchatmen können. Und Gott erklärt das sogar. Er sagt, gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Er sagt also, Gott hat dich befreit. Du warst Sklave. Ich habe dich in die Freiheit geführt. Sei nicht wieder neu Sklave, nämlich Sklave der Arbeit. Wenn ich also bewusst pausiere, dann wird mir neu deutlich, nicht die Arbeit ist mein Herr und Gott, das ist jemand anderes. Und zwar jemand, der es mir selbst vorgemacht hat, auszuruhen. Denn das Ausruhen gehört schon zu der guten Schöpfung dazu. Was tat Gott am siebten Tag? Er ruhte und gibt uns damit ein Vorbild und eine Einladung, es ebenso zu tun. Ruhen ist nicht faul sein, sondern wer ruht, nimmt Gott den Allerhöchsten zum Vorbild. Und wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann finde ich, die Bibel spannt uns einen sehr gesunden und heilsamen Rahmen auf, mit dem ich Arbeit erstens sehr positiv angehen kann. Das ist eine ganz positive Sicht auf Arbeit, aber mit der ich sie auch positiv begrenzen kann. Das ist nicht einfach, aber wichtig, denn Leben ist mehr als Arbeit. So gut sie ist und im Kern auch weiterhin geblieben ist, auch nach dem Sündenfall, so ist Arbeit doch nicht alles. Da gab es einen Spruch auf Todesanzeigen. Da hieß es, es war so reich dein Leben an Mühe, Arbeit, Sorg und Last. Wer dich gekannt, muss Zeugnis geben, wie fleißig du geschaffen hast. Und ein alter Prediger war es, der einmal dazu sagte, das könnte auch auf der Todesanzeige eines Ackergauls gestanden haben, der nichts anderes kannte, als sich abzurackern. Denn wie hieß es hier, es war so reich dein Leben. Woran? An Mühe, Arbeit, Sorg und Last. Mühe, Arbeit, Sorgen und Last. Wenn das alles war im Leben, das wäre schade. Prediger 4 hat uns einen Tipp dazu zu geben. Besser eine Hand voll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühe und Taschen nach Wind. Leben mit Einsatz, auch auf der Arbeit, ganz klar. Aber wichtig und wohltuend ist, immer auch mal eine Hand voll Ruhe dabei zu haben. Denn Arbeit kann unseren Hunger nach erfülltem Leben niemals sättigen. Da kann ich noch so weit emporklettern auf der Karriereleitern. Arbeit kann mein Leben ziemlich ausfüllen, ziemlich voll machen, aber ein volles Leben ist eben nicht automatisch auch ein erfülltes. Das kann Arbeit mir letztlich allein nicht geben, jemand anderes allein kann das tun. Unsere Beziehung zu Gott, wie es Psalm 63 schön ausdrückt, deine Nähe, sagt der Psalmbeter, deine Nähe, Gott, sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Halten wir also fest, Arbeit ist ein Faktor in unserem Leben, der absolut wichtig ist. Gesund sogar. Aber es ist einer, der mit anderem ausbalanciert werden muss. Womit zum Beispiel? Nehmen wir mal das zweite. Church, Gemeinde. Gemeinde und ihr Stellenwert. Den finden wir in 1. Petrus 2, Vers 5 ausgedrückt. Da heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gemeinde also als ein Ort, um Jesus einzuatmen und Jesus auszuatmen. Also um erbaut zu werden und andere zu erbauen. Zur Ehre Gottes. Petrus sagt es im selben Brief, zwei Kapitel weiter, wo er sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Denn damit erweisen wir uns als gute Verwalter dessen, mit dem Gott uns so reich beschenkt hat. Damit sind wir Salz und Licht in der Gemeinde und mit der Gemeinde in der Region. Ob nun in leitender Verantwortung oder in diakonischer Unterstützung, ob vor oder hinter den Kulissen, ob vor oder hinter Plexiglasscheiben. Lasst euch einbauen, als lebendige Steine, sagt Petrus. Und damit sagt er eigentlich, sei mittendrin statt nur dabei. Es war für mich eindrücklich, als ich mein theologisches Studium in Wölmersen begann. Da wurden wir dazu aufgefordert, uns auch eine Gemeinde zu suchen, die wir während des Studiums besuchen und wo wir uns einbringen. Und ein Lehrer sagte, dass es seine Beobachtung war über die Jahre, dass gerade die Seminaristen auch im Glauben gewachsen sind, die nicht nur im Unterrichtszimmer waren, um was zu lernen, sondern die in der Gemeinde aktiv mit dabei waren. Das heißt, wo wir aktiv dabei sind, da hat das einen Rückkopplungseffekt, auch auf uns. Es gibt so viele Möglichkeiten dazu. Eine ist der Gebetskreis. Der ist ganz schön klein geworden über die Jahre. Aber im Gebetskreis, da sagte neulich jemand, da sind wir am Puls der Gemeinde. Da kriegen wir mit, wo Leute krank sind, wo Leute leiden, wo sich Leute freuen. Und durch Gebet können wir Dinge mitbewegen. Wissen, was in den Gruppen gerade los ist. Wir sind nah dran. Und mitringen bedeutet auch mitgewinnen. Wo wir gemeinsam im Gebet um Sachen ringen und merken, das bringt etwas wirklich voran, es bewegt etwas. Da sind wir auch Teil, können wir auch uns mitfreuen, waren ein Teil von dem. Letzte Woche ging es um den hohen Wert von geistlicher Gemeinschaft miteinander und die Verheißung Gottes, die darauf liegt. Darum ging es in der Predigt. Und so frage ich, gibt es irgendetwas Größeres, als Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, als Menschen auf ihrem Weg des Glaubens zu prägen und ihnen geistliche Saat mit auf den Weg zu geben, sodass diese Saat aufgeht und in ihrem Leben heilsame und segensreiche Wirkung entfaltet. Eine Wirkung, die dann auch auf ihre Familien und ihre Umgebung ausstrahlt. Sage mir, was könnte es Größeres geben? Was könntest du Größeres bewegen, als einen kleinen Beitrag zu leisten? Dass Gott geehrt wird und Menschen in ihrem Leben die heilsame Nähe Gottes suchen und finden und dadurch in dieser Zeit schon, aber auch in Ewigkeit, Segen und Vergebung und Rettung finden. Hier investierst du in Menschen und Ewigkeit. Es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Also, Volldampfgemeinde. Die Zeit hierfür radikal freiräumen, oder? Also alle anderen Lebensbereiche, nämlich Arbeit und das Leben, alles was dazugehört, Familie, Freunde, Hobbys, so weit runterdrücken, wie es nur irgend geht, um hier Volldampf geben zu können. Ist das die Folge? Nun, jemand sagte mal im Rückblick auf sein Leben, ich war immer da, wenn in der Gemeinde etwas los war, Umbau, Renovierung, alles andere. Er hatte in der Woche viel Arbeit, war durch Anfahrtszeiten auch länger unterwegs. Am Samstag volle Kanne Gemeinde und am Sonntag ja dann auch nochmal. Und er sagte, die Kinder, meine Kinder fielen hinten runter. Heute würde ich es anders angehen. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich hörte von einem älteren Pastor, das ist jetzt schon Jahrzehnte her, da wurde gesagt, er wurde früher von seinen Kindern als Onkel angesprochen. Seine eigenen Kinder haben ihn als Onkel angesprochen. So sehr war er im Dienst aktiv und aufgegangen. Oder besser gesagt, untergegangen. Tja, wie ist das denn jetzt? Ist Gemeinde und ist damit Gottes Sache nicht das Allerwichtigste, weil es ewigkeitswichtig ist? Und ist es deshalb nicht allem anderen vorzuziehen? Was sagt Jesus dazu? Nun, Jesus führte einmal ein interessantes Gespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Das waren auch Leute, die Volldampf geben wollten. Wir lesen in Markus 7 davon, Vers 9. Weiter sagte Jesus zu ihnen, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater und Mutter oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin lasst er ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Jesus zeigt mit den zwei Zitaten aus dem Alten Testament in Vers 10, wie wichtig Gottes Wort, das fünfte Gebot nimmt, die Eltern zu ehren. Was war jetzt zur Zeit Jesu geschehen? Nun, Leute sagten Korban. Korban, das bedeutet Opfergabe, und das war wie eine Formel, die man aussprach und durch die etwas dem natürlichen Gebrauch entzogen wurde und zu einer Opfergabe für Gott erklärt wurde. Mein Beispiel, du hättest also auf deinem Tisch zu Hause einen netten Obstteller stehen, leckere Äpfel und Weintrauben und so weiter. Du sagst Korban, dann ist dieser schöne Obstteller eben zum Tempel zu bringen und niemand darf da mehr ran. Kommt also der Gast, sitzt am Tisch und schielt auf die leckeren Äpfel, musst du leider sagen, tut mir leid, die habe ich Gott gewidmet, du kriegst nichts. Ja, und in etwa so haben das die Personen, die hier Korban gesagt haben, mit der Unterstützung gemeint, die sie eigentlich ihren Eltern hätten zukommen lassen sollen. Sie sagten, alles, womit ich dir helfen, nützen und euch unterstützen könnte, kann ich nicht tun, denn ich bringe es für Gottes Sache ein. Und damit sagen sie eigentlich, seht zu, wo ihr bleibt. Jesus aber sagt, so verstehe ich das hier, die Aufgabe für die Familie da zu sein, steht über der Aufgabe, ein Opfer für Gott zu bringen. Jesus sagt, ihr schießt am Ziel vorbei, Eltern zu versorgen, die in Not sind, oder etwas dem Tempel zu geben, ist nicht der Unterschied zwischen weltlich und geistlich, sondern es sind beides Arten, beides ein Weg, um Gott zu dienen. Und hier in der Not der Eltern ist es zuerst dran, für sie da zu sein. Ich glaube, heute ist oft nicht Geld, sondern Zeit das Kostbarste, was wir haben. Und ich persönlich nehme aus dieser Passage von Jesus mit, für mich, dass Gemeindearbeit, Familienzeit und füreinander Dasein in der Familie nicht verschlingen darf. Um auf das Bild der Vögel zurückzukommen, ich kann nicht nur den einen Vogel füttern und den anderen verhungern lassen. So ewigkeitswichtig der Dienst und das Leben in der Gemeinde ist, das Leben in Beziehungen hat auch seinen Platz, muss ihn haben, sagt Jesus, und ist vom geistlichen Leben nicht zu trennen. Also zum letzten Bereich, live, Leben in Beziehung. Leben, da könnte ja jetzt alles Mögliche drin stecken, ich habe mal drei Bereiche mitgebracht. Familie, Freunde, Hobbys. Kurz ein paar Schlaglichter aus der Bibel zu diesen Bereichen. Als das Volk Israel die Sklaverei in Ägypten verließ, wurde das Passafest eingeführt. Und wir lesen dort in 2. Mose 12, 26, wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passaopfer für Jahwe, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte. Das Passafest ist also ganz bewusst in die Familie hineingestellt. Familie ist hier der Rahmen, in dem Kinder mit Glauben in Berührung kommen. Familie ist damit unendlich wichtig. Wir lesen das auch im Neuen Testament. Da spricht Paulus den Timotheus an und erinnert sich. Paulus sagt, ich erinnere mich an den Glauben, der in deiner Großmutter war und in deiner Mutter. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass auch in dir, Timotheus, lebendig ist. Da wurde also Glaube weitergereicht wie ein Staffelstab. Er prägte, es wurde vorgelebt von der Oma und der Mutter. Ganz klar, was unsere Kinder daraus machen, ist ihre Entscheidung, ist ihre Verantwortung. Aber hier in Familie ist ein unglaublich wertvoller Raum, wo Kinder eben nicht nur Worte, sondern durch das Beispiel der Eltern und Großeltern gelebte Liebe, gelebtes Vertrauen und Glauben in Aktion mitnehmen können. Und deshalb ist Familie die kleinste Gemeinde. Familie ist eine Kirche in Mini-Format. Das hat einen hohen Stellenwert in der Bibel. Freunde. Hast du Freunde? Lebst du Freundschaft? Sicher, es ist bestimmt anders als früher, als man sich nachmittags immer zum Fußballspielen traf. Aber gibt es ein Treffen mit Freunden in deinem Jahreslauf? Ich habe mich erinnert, so an die Mitte meiner Dienstzeit hier, wir hatten ältesten Frühstück hier in US und entweder war es Friedhelm oder Peter, die mich damals fragten, Matthias, wie geht's dir denn? Und ich sagte, ich habe gerade den Eindruck, dass ich mich einsam gearbeitet habe. So viel los, immer Volldampf, nie fertig. Und da fiel gerade das Thema Freundschaft hinten runter. Die 75%-Stelle, also ein bisschen zu reduzieren, hat da sicherlich etwas geholfen, aber es ist weiter ein Punkt, an dem ich dazulernen kann, möchte und auch muss. Freunde sind ein echter Schatz, sind biblisch wertgeschätzt. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann zwei Bibelstellen dazu nachlesen. Und so hat es mir gut getan, dass neulich der Martin aus Gießen bei mir an der Tür klingelte, hat sich nicht angekündigt, samstags mittags stand mit seinem Fahrrad vor der Tür, er liebt es, lange Radtouren zu machen und hat bei uns Mittag gegessen. Wir wollten schon immer mal zusammen auf dem Hohe-Rootskopf fahren. Das war mein Wunsch, das in meiner Zeit hier irgendwann zu schaffen. Die Situation war selten günstig. Martin war da, das Wetter war gut, ich war gesund und ich hatte mir für diesen Nachmittag sowieso Freizeit eingeplant. Also ich habe gesagt, ich fahre jetzt einfach spontan mit. Mal gucken, wie es mir in Ulrichstein geht. Und es ging noch. Also sind wir weitergefahren und haben es geschafft. War genial. War eine Erfahrung, die mir richtig was gegeben hat. Energie. Es war wohltuend, mit einem Freund unterwegs zu sein. Und es war auch irgendwie eine Zeit mit Gott da auf dem Drahtesel. Es hat mir gut getan. Ich mache dir Mut. Nimm Zeit für Freundschaften. David und Jesus sind beides Vorbilder dafür. Das letzte Hobby ist als echte Tankstelle. Wie gesagt, diese Fahrradtour hat mir gut getan. Jasmin und ich haben gemerkt, dass wir jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo Kontakt nach außen so schwierig war, das für uns einplanen mussten. Zeit mal nur, wo Jasmin mal nur was für sich machte und Zeit, wo mal nur ich was für mich machte und nicht ständig Kinderprogramm bieten. Sonst läuft der Akku leer, ist man gereizt. Da verkümmert die Frucht des Geistes in der Hitze des Alltags. Hier einfach mal mit dem Fahrrad im Wald unterwegs sein, einfach mit Gott im Wald. Da kann ich Kraft tanken, die ich woanders gelassen habe. Da kann ich meinen Akku füllen, meine Seele nähren, um auch anderen wieder geistliche Nahrung weiterzugeben. Gibt es eigentlich eine Bibelstelle zu Hobbys? Ich finde schon. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Sonst etwas tut. Dazu zählt auch Fahrradfahren und Malen oder was auch immer dir gut tut, um deinen Akku zu füllen. Ja, drei Bereiche. Arbeit, Gemeinde, Leben. Die alle irgendwie biblisch gesehen wichtig sind, wertgeschätzt sind, auch begrenzt sind. Ja, wie soll ich es denn jetzt aufteilen? Was ist denn jetzt Balance? Sieht es vielleicht so aus bei dir? Ist 80, 10 und 10, ist das Balance? Ist das vielleicht eher, wie es aussieht? Zwei Bereiche, ziemlich Volldampf, aber wo der eine Bereich, vielleicht der des Lebens, kaum mehr Luft hat. Was ist Balance? Wer ist das hier? Oder das hier, weil vielleicht jemand anders in der Familie mit den Rücken frei hält und für den Verdienst sorgt, sodass hier Freiräume für ganz neue Bereiche ermöglicht werden? Ja, oder ist Balance, bedeutet das einfach jeder Bereich gleich, jeder 33%? Ist man dahin? Wisst ihr, ich glaube, es gibt kein Standardmodell. Es gibt es nicht. Sondern es gilt, die Rhythmen des Lebens zu beachten. Je nach Lebenssituation sind die Aufteilungen unterschiedlich. Und es ist wichtig zu bemerken, dass Gott uns in alle drei Bereiche hineinruft. Die Aufteilung wird als junge Mutter anders aussehen als Single. Es wird mit großen Kindern anders aussehen als 15 Jahre zuvor. Es wird in einer Zeit, wo vielleicht gerade die Eltern sehr viel älter geworden sind und ganz aktuell Unterstützung brauchen, nochmal anders aussehen als im Vorjahr oder in Jahren danach. Die Aufteilung wird unterschiedlich sein, aber wir dürfen uns erinnern, in alle Bereiche ruft uns Gott, denn ich kann jeden Bereich zur Ehre Gottes leben. Jeder einzelne Bereich ist mit dem geistlichen Auftrag verbunden. Kolosser 3 sagt nämlich, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. In welchen Bereich Gott dich auch gerade ruft, vielleicht in eine Verantwortungsposition bei der Arbeit, vielleicht in einen unterstützenden Dienst in der Familie, vielleicht in eine Aufgabe vor oder hinter den Kulissen in der Gemeinde, was auch immer du tust. Es ist ein Dienst, den du letztlich nicht Menschen, sondern Gott tust. Das finde ich eine interessante Sicht. Balance bedeutet also nicht, dass ich von allem so ein bisschen mache und nirgendwo ganz bin, sondern Balance bedeutet, dass ich in den Bereichen bin, in die Gott mich ruft und dass ich in diesen Bereichen mit Hingabe bin, mit Leidenschaft und Treue ganz dabei bin. Und dass ich mir bewusst mache, sowohl Arbeit als auch Zeit in der Familie und mit Freunden, und Gemeinde aber natürlich auch, sind Teil unserer Anbetung. Wir ehren Gott damit. Denn wir haben es eben gelesen, ob ihr nun esst oder trinkt, sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich kann jeden Bereich zur Ehre Gottes leben. Die Frage nach Balance ist damit eigentlich die Frage nach unserem Wirkungskreis, den Gott uns persönlich für unsere aktuelle Lebensphase gibt. Und das ist nun der letzte Vers, den ich mitgebracht habe, wo dieser Begriff vorkommt, den ich hierfür als Schlüsselbegriff finde. Ein Schlüsselbegriff zur Balance. Paulus schreibt, unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Schreibt er den Korinthern. Paulus hatte einen Riesenauftrag, das Evangelium den Nationen bringen. Meine Güte, das hört doch nie auf. Aber er wusste dabei um Bereiche, die dazugehörten und um Bereiche, um die sich andere kümmerten. Und er sagt, das ist mein Wirkungskreis und ihr als Korinther in Griechenland, ihr gehört mit dazu. Jesus ist mein Mittelpunkt wie bei diesem Zirkel und er zieht einen Radius. Und manches gehört in diesen Radius hinein und anderes liegt außen. Da kümmern andere sich drum. Und das von Gott zu erfragen, da um Klarheit zu erbitten, ist, glaube ich, ein Schlüssel zur Balance. Dieser Wirkungskreis kann in einem Jahr so und im nächsten Jahr anders aussehen. Ich glaube, ein Weg zur Balance ist es, Gott alle drei Lebensbereiche hinzulegen und ihn zum Mittelpunkt zu machen für alles. Gott zu sagen, Herr, ich lege dir meine Arbeit hin und möchte dich dadurch ehren. Herr, ich lege dir meine Mitarbeit in der Gemeinde hin und möchte dich dadurch ehren. Herr, ich lege dir meine Rolle in der Familie und in meinem Freundeskreis hin und möchte dich dadurch ehren. Meine Rolle als Ehemann, als Vater und als Sohn, als Onkel und als Neffe. Betest du für deine Arbeit, für die Rolle in der Gemeinde und in der Familie? Ist vielleicht eine etwas ungewohnte Sicht, aber ich mache dir Mut dazu. Denn aus diesem Gebet kann Balance entstehen. Balance ist eben nicht, dass jeder Bereich 33% bekommt, sondern Balance entsteht da, wo wir unseren Wirkungskreis von Gott erkennen und in diesem Wirkungskreis leben, wo wir ihn ausfüllen, aber auch wissen, da ist er begrenzt. Das muss ich nicht mehr tun. Da sind andere für da. Wo wir Gott fragen, bin ich davon überzeugt, dass er uns Stück für Stück unseren Platz, unseren Radius zeigen wird für die drei Bereiche. Ein Weg zur Balance kann also diese Frage sein: Herr, was ehrt dich jetzt? Ganz konkret kann das sein: Soll ich weitere Stunden auf der Arbeit bleiben? Ehrt es dich, wenn ich heute die weiteren Stunden dranhänge? Das kann sein. Das kann aber auch mal nicht sein. Ehrt es dich, wenn ich eine Beförderung auf die nächste Ebene anstrebe? Ehrt es dich, wenn ich ein oder sogar zwei Tage mal frei mache? Und vielleicht habt ihr bei euch eine Ahnung, welches Kuchenstück von dem Kuchendiagramm zu viel Raum einnimmt, welcher Vogel zu viel gefüttert wird und welcher Vogel regelmäßig verhungert. Ich möchte euch einladen, fragt Gott mit offenem Herzen, ohne schon vorher zu meinen, die Antwort zu kennen. Gott, ist es dran, in diesem Bereich kürzer zu treten? Und wenn ja, wie? Dann zeig mir bitte auch einen Weg. Oder ist es dran, in diesem Bereich mehr einzubringen? Gott, in welchen Wirkungskreis stellst du mich, was Arbeit, was Leben, Familie, Freundschaft, was Gemeinde anbelangt? Ich mache euch Mut, Gott diese Frage zu stellen. Wenn ihr eine Richtung kriegt, dann lade ich euch ein, doch heute mal eine konkrete Entscheidung zu treffen zur Ehre Gottes. Und das, wie das aussieht bei dir, keine Ahnung, aber ich meine so eine ganz kleine Sache, wie zum Beispiel zu sagen, und nächste Woche hole ich mir mit meiner Frau einen Eisbecher. Oder sowas in dieser Richtung. Könnte sein. Ich mache euch Mut und wünsche euch Gottes Segen dabei, den Wirkungskreis zu erkennen, Balance zu finden. Wie gesagt, ich selbst bin kein Profi darin, überhaupt kein Fachmann, ein Lernender. Ich lade euch ein, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Amen.